herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Keine heiße Luft. Dem Podcast mit Tiefgang. Und natürlich wieder mit einem spannenden Gast. Heute haben wir Thorsten Nolte im Interview. Eine spannende Geschichte eines Mannes vom Bankkaufmann zum Weltverbesserer. Er ist heute tätig bei Brot für die Welt und er hat uns vieles zu sagen zu vielen Themen, nicht nur zum Hunger in dieser Welt und was man dagegen tun kann, sondern auch, wie man Sinn und Sinnhaftigkeit in seinem Leben findet. Ja, Thorsten Nolte ist in the house und wir werden heute ein Gespräch haben, was bestimmt sehr in die Tiefe geht, was bestimmt spannend wird, wo wir einen Menschen kennenlernen, der alles andere als heiße Luft uns erzählen wird, hoffe ich zumindest. Ein Mann, der sehr engagiert ist in vielen Bereichen. Ehrenamtlich, beruflich, der das ein oder andere vielleicht auch schon erlebt hat in seinem Leben und mit Sicherheit ein Mann mit Tiefgang, Thorsten Nolte. Wenn dich einer auf einer Grillparty anspricht und sagt so dieser typische Satz, was machst denn du so, wer bist du so, beschreib doch mal in drei Worten, was du an so einer Grillparty sagen würdest.
Ja, hallo Tobias erstmal. Schön, dich jetzt hier auch zu hören und mit dir im Gespräch zu sein. Auf einer Grillparty fragen mich das durchaus immer wieder Leute. Und wenn ich es ganz kurz fasse, dann sage ich immer, ich rette die Welt.
Ui, das ist ja eine Ansage.
Das ist eine Provokation.
Ja, aber das ist ja schon mal, also ich meine, ja, also wer wünscht sich das nicht? Aber ja, auf der anderen Seite, ich weiß auch, dass du das sehr ernst nimmst und da werden wir heute mal ins Detail gehen, was das tatsächlich für dich bedeutet, die Welt zu retten. Und das ist ja etwas, wo man vielleicht manchmal so denkt als Einzelner, ich kann da vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel zu beitragen, aber du wirst uns da vielleicht den einen oder anderen Tipp geben können, was man da doch machen kann. Bevor wir da so in das berufliche Detail gehen, dieses wir retten die Welt, hat das in deiner Jugend vielleicht schon irgendwie eine Rolle gespielt? Was warst du da denn so für ein Typ?
Ah, ich war eher so ein ruhiger Typ, der gar nicht so extrovertiert war, sondern der eher so ruhig und zurückgezogen war, muss ich sagen. Also ich hatte auch keine Geschwister. Ich habe viel zu Hause auch allein mit mir ausgemacht. Ich hatte riesige Lego-Welten und habe auch gerne gelesen, relativ früh auch schon. Ich habe letztens auch tatsächlich beim Aufräumarbeiten in meinem Keller ein Sesamstraßenheft gefunden, und zwar die Nummer 1 in Deutsch.
Ui, wann war das? Also wann kam die raus?
Anfang der 70er Jahre.
Ach krass.
Ja, und ich kann mich noch erinnern, als Sammlerstück eignet sich das nicht mehr, weil ich da durchaus etliche Sachen ausgeschnitten habe, aber ich kann mich noch daran erinnern, wie ich dieses erste Heft bekommen habe. Also das war ein schöner Moment. Also die Kombination von Lesen und Zeit haben, Sachen kreativ zu machen, das hat mich schon immer sehr fasziniert. Das hat sich dann ein bisschen geändert, weil ich sehr fußballbegeistert war und dann in einen Sportverein gegangen bin, und zwar Fußball. Und das hatte in dem ersten Ort, wo wir lebten, gar nicht so große Konjunktur. Wir sind dann aber nach Ostfriesland gezogen, in einen ganz kleinen Ort im Landkreis Aurich. Nun, in diesem Dorf hatte Fußball eine sehr hohe Bedeutung. Mhm. Da war in der E-Jugend, in der ich war, der Trainer auch gleichzeitig der dritte Torwart der damaligen Bundesligamannschaft von Werder Bremen.
Ach du meine Güte.
Ja, der nahm das sehr ernst mit dem Training. Wir hatten in der E-Jugend, das war das, also war das überhaupt E-Jugend? Ja, ich glaube, oder D-Jugend. Also, was heißt man denn in der dritten Klasse? Was spielt man denn da, wenn man 10?
Ich habe sehr viel Ahnung von Fußball, nämlich gar keine. Ich sage immer, ich bin Fan aller Bundesliga-Mannschaften.
Ja, ich war so 10 oder 11 auf jeden Fall. Und wir hatten dreimal in der Woche Fußballtraining. Und das wurde durchaus sehr ernst genommen. Alles auf Plattdeutsch übrigens.
Pfui.
Ich kein Hochdeutsch gesprochen. Und muss ich sagen, habe ich mir den Sport angewöhnt.
Ja. Was hat der Trainer dann in Plattdeutsch so übers Feld gerufen? Ja. Mach mal einen raus.
Ja, also, lob mal bitte flinke, du Döspaddel. Ne? Das klingt ja anders als taktisch, du Idiot. Das ist alles etwas niedlicher und netter. Da muss man danach nichts klarstellen, finde ich. Mhm. Es war auch in der Grundschule, wurde eigentlich ausschließlich, außer im Unterricht natürlich, Plattdeutsch gesprochen. Auch in den Pausen, die Lehrer und so weiter. Wir mussten dann Tee kochen. Kaffee gab es da, glaube ich, gar nicht in der Schule. Und dann wurde das alles so auf Plattdeutsch arrangiert. Und das war sehr schön. Habe ich relativ schnell gelernt. Ich konnte es vorher gar nicht. Das ging relativ schnell. Eine schöne Sprache, die ich bis heute liebe und mir sehr vertraut ist. Also das ostfriesische Plattdeutsch jetzt. Ne? Das ist noch ein bisschen anders als Nordfriesisch zum Beispiel.
Krass, ja. Kann ich auch ein Lied von singen. Persönlich bin ich ja im Osten groß geworden, habe dann meine Ausbildung hier in Norddeutschland gemacht und auf dem Bau, da hätten wir dann auch platschnackt und da habe ich auch ein bisschen was mitgekriegt. Aber das stimmt, ja, schade eigentlich, ne, dass es das gar nicht mehr so gelebt wird oder gepflegt wird auch irgendwo, ne?
Ja, das sind, glaube ich, nur noch wenige Menschen. Also ich glaube, in Estland verstehen es noch viele, aber gesprochen wird es vielleicht auch nicht mehr so viel, ne? Mhm. Also ich verstehe es natürlich, auch das selbst das Sprechen würde mir heute schwerer fallen. Ich spreche das ja, wann soll ich das mal reden? Das ist, hab wenig zu tun mit Leuten, die aus friesisches Plattdeutsch sprechen. Aber ja, ich höre das zum Beispiel, wenn Leute Hochdeutsch sprechen. Letztens im Fernsehen ist mir wieder aufgefallen, da habe ich gedacht, der kommt aus dem Landkreis Leer oder Aurich, eins von beiden. Auch wenn ich spreche.
Krass, also schon landkreismäßig kann man das erkennen. Interessant, ja.
Ja.
Ja, also Lesen, Fußball, Plattdeutsch, okay, das waren so die Dinge deiner Jugend. Gab es noch was anderes, was dich so begeistert hat in deiner Jugend?
Ja, Fußball. Natürlich Fotografie.
Das okay.
Ich habe relativ früh mir eine Spiegelreflexkamera gekauft. Von meinem ersparten Geld, eine Pentax ME Super. Und konnte mir auch genau ein Objektiv leisten, aber das hatte immerhin die Lichtstärke 1,8, was den Vorteil hatte, dass man auch, wenn es dämmerig war, ganz gut noch fotografieren konnte. Und da habe ich viel mitgemacht. Also ich habe es auf Klassenfahrten mitgenommen und Natur- und Landschaftsfotografie, was ich bis heute mache. Tatsächlich, es gab mal eine längere Pause, da habe ich das nicht gemacht. Aber ich habe schon seit fast 10 Jahren ein Fotoprojekt, das heißt 66 Grad Nord. Mhm. Entlang des Polarkreises und halte mich da vornehmlich im Winter auf, weil ich diese Magie des Schnees und der Polarlichter so liebe. Das ist für mich wirklich ein Entrücktsein in eine andere Welt.
Wow.
Ja, es ist großartig.
Also ja, jetzt teilweise auch schon bis nach Kiel kommen, die Polarlichter.
Ja, ja, ja. Das will ich lange nicht, ne? Erhöhte Sonnenaktivität. Aber als ich anfing, das war vor Januar 2015 oder so, auf Island war ich da mit einer Fotogruppe und wir kamen an und standen im Schnee. Und das war schon so großartig, fand ich. Und dann waren wir 2 Wochen unterwegs mit so einem kleinen Transporter von Ort zu Ort. Und ich war wirklich in einer anderen Welt. Ich war nicht mehr ansprechbar für die normalen Dinge des Lebens. Das war großartig. Also wir haben wirklich Polarlichter fotografiert. Wir sind in Eishöhlen geklettert. Ich bin bei minus 12 Grad in Land Manalauga, das ist so ein bisschen das Hochland von Island, bin ich in einen Fluss gegangen, bin da geschwommen. Der hatte an der Stelle, wo die Treppe ins Wasser ging, hatte der 34 Grad. Während alles um mich herum dampfte vor Wärme und im Schnee und draußen musste man dann barfuß wieder zur Hütte zum Umkleiden. Da ging man wieder bei minus 12 Grad in der Badehose zur Hütte zurück. Und das sind Erfahrungen, die sind großartig. Das hat mich wirklich umgehauen. Und dann hat es mich in den nächsten Jahren, zum Beispiel bin ich mal 8 Tage mit Schlittenhunden durch Schwedisch Lappland gefahren. Bei minus 30 Grad. Oder ich war auf den Lofoten. Ich war jetzt in diesem Jahr in Grönland. Das war auch ganz großartig. Und im Flugzeug, das sind da so kleine Propellermaschinen, wir sind nach Ilulissat geflogen von Island, saß da neben mir jemand aus, aus dem, wie soll man das nennen? Also ein Reisebüro ist es, glaube ich, nicht. Das ist so eine Firma, die dir hilft, die Expedition deines Lebens zu machen. Und die nennt es Shackleton Limited oder so. Und zwar gab es ja mal Anfang des 20. Jahrhunderts die Expedition zum Südpol. Das war so die Blütezeit der Polarexpedition. Die meisten kennen wahrscheinlich diesen Wettlauf von Amundsen und Scott.
Mhm.
Aber ganz spannend ist ja auch die Zeit danach nochmal mit der Endeavour, mit diesem Schiff, wo dann Shackleton unterwegs war. Und da gibt es so ein ganz tolles Buch, Der stille Held, Tom Crean. Das habe ich auch mal gelesen. Und Tom Crean war auf dieser, Endurance heißt das Schiff, war auf dieser Endurance mit Shackleton unterwegs. Und die haben unglaublich viel erlebt, was man nicht erleben möchte. Und sind am Ende bis Südgeorgien gekommen, um sich irgendwie in Sicherheit zu bringen. Das Schiff ist irgendwie kaputt gegangen und Shackleton ist dann mit diesem Tom Crean über Südgeorgien über Stock und Stein, um Menschen zu finden, die sie retten.
Mhm.
Auch diese Besatzung. Und das ist, also das kann ich wirklich nur empfehlen, das mal zu lesen, wenn man so ein bisschen Interesse für Polarexpeditionen hat und für dieses ganze Thema. Michael Smith hat das geschrieben, er hat sich unglaublich viel Mühe gegeben, das alles zu recherchieren.
Mhm.
Ein echter Held. Und dann sieht man mal, wozu Menschen fähig sind, etwas auszuhalten, wenn sie ein Ziel erreichen wollen. Das ist wirklich großartig. Also das hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt. Und ja, diese Faszination für Schnee und für Eis, das ist ja so mein Traum.
Wow.
Ja.
Also Faszination und die Natur ist sehr beeindruckend. In deiner Jugend gab es da auch Dinge, sag ich mal, worüber du dir viel Gedanken gemacht hast?
Ah, in meiner Jugend, da war es, glaube ich, noch nicht so. Ich war noch nicht so ein Sinnsuchender.
Mhm.
Das kam, glaube ich, es ist schon auch Jugend. Also nach der Konfirmation, die irgendwie für mich extrem langweilig war, hingegangen, weil irgendwie alle hingingen.
Ja.
Kam aber so ein, zwei Jahre später ein Jugendpastor in diese Gemeinde, der gesagt hat, Leute, wir wollen abends Spaß haben und Pommes essen und kickern. Und da bin ich und etliche Freunde von mir sind dann da immer hingegangen. Wir haben Tischfußball gespielt, wir haben Tischtennis gespielt, er hat uns zu Pommes essen eingeladen, wir haben Musik gemacht. Das war echt cool, muss ich sagen. Eine richtig, richtig gute Zeit. Und da habe ich mich dann tatsächlich auch so mal mit dem Thema Kirche beschäftigt.
Mhm.
Bin dann auch mal, also ich musste sonntags morgens immer Zeitungen austragen, um mir so ein bisschen Geld zu verdienen für meinen Führerschein. Und dann habe ich ein paar Mal so einen Abstecher zur Kirche gemacht, weil ich um 10 so da auf der Ecke war. Und das war so extrem langweilig. Also ich habe da keine Erinnerung dran, an gar nichts. Und man hätte mich auch 2 Stunden später fragen können, ich hätte es nicht mehr gewusst. Es diente für mich wirklich dazu, gerade im Winter, um mich mal aufzuwärmen.
Ach, das ist ganz witzig. Ich kann mich auch noch an eine Situation erinnern, wo ich mal zum Konfirmandenunterricht ging, aber den nicht durchgezogen habe. Meine Mutter hat mich dahin geschleift. Und ich bin eigentlich auch nur dort geblieben, weil der Pastor mit den Ohren wackeln konnte. Und ich habe gedacht so, das ist ja mal cool. Ein Typ, der mit den Ohren wackeln konnte. Und ich wollte wissen, wie er das macht. Dann habe ich ihn die ganze Zeit beobachtet und habe gedacht, okay. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er mir sagen kann, wie er es macht. Sagt er, nee, kann ich dir nicht zeigen. Und dann bin ich halt nochmal hin. Also ich bin da ein paar Mal hin, weil ich wissen wollte, wie er das macht. Aber ich wollte wirklich nur wissen, wie man mit den Ohren wackelt. Ansonsten mich da auch nichts interessiert an diesem Konfirmandenunterricht, ja. Aber ja, geht wahrscheinlich vielen so, ne, dass man sagt so, ja, ist halt so, geht man halt hin wegen, sonst kriege ich keine Geschenke und so weiter, ne?
Ja, das hat, also ich hatte eine wunderbare Stereoanlage, habe ich mir dann gekauft und wirklich ein gute Plattensammlung angelegt mit den Gruppen, die damals so in waren. Und dafür war es großartig, aber ich habe tatsächlich auch in dieser Zeit, wo ich zu diesen Jugendtreffen ging, bin ich nie wieder in den Gottesdienst gegangen, weil ich das wirklich nicht aushalten konnte. Das ging eben komplett vorbei. Aber diese Jugendgruppe selber mit den Leuten, das war cool. Das war wirklich gut. Und dieser Jugendpastor auch. Es war eine schöne Zeit. Und da, glaube ich, habe ich zum ersten Mal so ein bisschen darüber nachgedacht, weil der schon ab und zu mal so beim Tischtennis spielen so Fragen gestellt hat, wie glaubst du eigentlich an Gott? Oder es passiert also on the fly im Tun, ne? Aber keine Andachten oder so, sondern kam einfach mit uns ins Gespräch. Und das ist wirklich gut. Er war authentisch, der war locker, das war richtig gut.
Cool.
Ja.
In deiner Jugend gab es irgendwann Ziele, die du dir gesetzt hast, wo du gesagt hast, so, also wenn ich mal ein bisschen größer bin, wenn ich mal erwachsen bin und so weiter, gab es da Ziele, die du schon irgendwie gesehen hast?
Na, ich wollte tatsächlich, ich komme aus einer Familie, das waren alles Handwerker. Und ich wollte persönlich gerne Lokführer werden. In dem Ort, wo ich war, das war ein kleiner Ort, aber es war auch, der hatte einen Güterbahnhof. Also er war groß. Und dann stand ich da öfter und habe mir diese Loks so angeschaut. Ich war da ganz fasziniert von. Das war aber noch die Zeit vor der Konfirmation. Und dann irgendwann sagte mein Lokführer zu mir, komm doch mal hier rauf. Und dann bin ich in diese Lok eingestiegen, diese dicken, langen, roten Dinger, die es teilweise heute noch fahren, diese EV-Diesel-Lok, die haben 4000 PS. Und dann habe ich tatsächlich mal so eine halbe Stunde mitgenommen. Und dann hat er mich gefragt, was ich denn werden will und so weiter. Ja, habe ich das halt erzählt. Und da sagte er zu mir, das klingt alles so interessant am Anfang. Aber mach es nicht.
Okay, hat er eine Begründung?
Ja, er sagte, das ist todlangweilig.
Okay. Also die ganze Zeit in der Lok sitzen und ja.
Ja, und dann musst du nachts fahren und am Wochenende fahren, wenn andere Party machen und so. Er sagt, das ist einfach nicht ratsam. Ja, die Züge ja auch noch pünktlich, aber das hatte ja irgendwie gar keine Attraktion mehr für mich, weil als ich dann so dachte, naja, Wochenende ist schon wichtig für mich. Und naja, das Maschinenbaustudium, das war, glaube ich, damals auch noch eine Voraussetzung. Nö, das hatte mich eigentlich auch nicht so gereizt, weil Physik war jetzt auch nicht so mein Thema. Ja. Da wurde ich dann eher so ein bisschen geerdet.
Okay, desillusioniert, ja.
Ja, genau.
Okay, und dann Feuerwehrmann, Polizist und Pilot war es dann auch
nicht? Nee, das war das nie.
Nee.
Tatsächlich habe ich mich dann irgendwann, weil ich so Bock auf Mathe hatte und Bankwesen hat mich sehr interessiert, habe ich mich dann da beworben. Also das war natürlich später, aber das hat mich dann sehr interessiert.
Also bist du dann in die Bank gegangen?
Ja, genau.
Okay.
Ich habe Bankkaufmann gelernt.
Mhm.
In Oldenburg, in Niedersachsen.
Mhm.
Und ich hatte das Glück, dass ich einen Chef hatte, also der für die Azubis zuständig war, der sich echt interessiert hat für einen.
Mhm.
Am Anfang bekam man so eine Art Monatsplan, also für 36 Monate, so ein ewig langes Ding, das konnte man sich an die Wand hängen. Da war dann von August bis August, 3 Jahre später, stand genau drin, was man zu tun hatte. Und genau dem Plan ist er auch gefolgt und auch die Berufsschule und so, das war natürlich alles da drin.
Mhm.
Aber ich habe wirklich strukturiertes Arbeiten gelernt und sich zu konzentrieren und wie man lernt und wie man sich in der Arbeitswelt bewegt. Und mal abgesehen davon ist es ja auch nicht schlecht, sich im Finanzwesen und in Buchführung und auszukennen.
Mhm.
Und zu Geldanlagen. Das hat mich, das kann ich später nochmal erzählen, meine Geldanlage hat mir mein Studium finanziert.
Mhm. Okay.
Das war cool.
Da gab es noch keine Bitcoins wahrscheinlich.
Nein, ich habe das rein über Aktien gemacht.
Okay.
Ja. Ja, das war wirklich eine ganz tolle Ausbildung, muss ich sagen. Ich habe danach auch noch als Angestellter da weitergearbeitet, aber habe darin dann am Ende, da kam dann so die Frage die Sinnfrage ins Spiel und da habe ich dann wenig Sinn drin gesehen, muss ich sagen.
Okay.
Dann auch als Angestellter natürlich darum, dass man Sparpläne verkauft und Umsätze erzeugt und Gewinne und so weiter, was eine Bank halt so macht. Und das habe ich dann auch eineinhalb Jahre so gemacht, aber dann habe ich gemerkt, nee, das ist es nicht. Und habe dann tatsächlich parallel dazu in der Ausbildung als Bankkaufmann eine Kirchengemeinde mit meiner damaligen Freundin, später Frau, kennengelernt in dem Ort, wo wir dann, das war eine evangelische Freikirche, hingegangen sind und uns da von Anfang an super wohl gefühlt haben.
Mhm.
Da war richtig was los in einem kleinen Ort. Da kamen so das 200-300 Leute.
Mhm.
Und es war eine unglaubliche Freundlichkeit und ein Interesse an uns. Das hat mich wirklich beeindruckt, was ich so Ja, zu Hause war viel Stille, ne? Da war, ich hatte keine Geschwister, meine Eltern lebten getrennt, da war nicht viel los bei uns. Mhm. Das hat mein Leben komplett geändert, also muss ich wirklich sagen.
Okay, aber da warst du noch in der Bank, oder?
Ja.
Okay.
Und bin mit Freunden zusammengezogen und wir sind dann da zum Gottesdienst, wir sind in so einen Kreis gegangen von jungen Erwachsenen und ja, und dann irgendwann machten wir so einen Gottesdienst, also haben wir geplant, wir machen mal als so einen Kreis von jungen Erwachsenen, das waren so 30 Leute in meinem Alter oder ein bisschen älter, einen Gottesdienst und dann war die Frage, wer predigt. Da habe ich mich entspannt zurückgelegt, weil ich gesagt habe, nein, mich können sie nicht meinen. Ich bin jetzt ganz kurz dabei und außerdem, was soll ich da erzählen? Und dann ging es über Wochen, diese Frage, wer wird denn predigen? Keiner hat sich da gemeldet und ja, und irgendwann, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat, habe ich gesagt, ja, wenn das keiner macht, dann mache ich das halt. Also
wie ich so wusste.
Ich hatte aber von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und alle waren erleichtert. Bis auf mich. Dann einmal, als dieser Termin dann kam, dieser Sonntag kam, dass ich immer unruhiger wurde. Ich habe mir dann irgendwas überlegt und habe mich dann, ich weiß nicht mehr, was es war, mit irgendeinem Bibeltext, den wir da zusammen ausgearbeitet haben, beschäftigt und habe dann ja eine Predigt geschrieben. Ich weiß, ich habe zwei Nächte vorher gar nicht mehr geschlafen. Also es ist jetzt auch nicht so eine kleine Gemeinde gewesen. Ich sagte ja, da kommen so 200-300 Leute, gell, und das. Ich habe mir diese Predigt so oft durchgelesen, dass ich dieses Manuskript nicht mehr brauchte. Ich kannte die auswendig. Ich war gedacht, da musst du nochmal dran feilen und da nochmal und so weiter. Ich habe es den Leuten einfach erzählt, auswendig. So würde ich das heute nennen. Ich habe hier auswendig erzählt, was ich mir so für Gedanken gemacht habe.
Okay. Aber noch mehr zurück. Also es war ja zu dieser Zeit, du hast gesagt, in der Jugend, okay, Konfirmation hat mich nicht so interessiert, Jugendgruppe war eigentlich ganz nice, hab mir da auch vielleicht ein bisschen Gedanken gemacht, aber was hat dich als Bankkaufmann, als Zahlenmensch, der ja eigentlich jetzt keine Affinität zur Kirche hatte, in diese Gemeinde gebracht?
Das war eine Einladung im Postkasten.
Okay.
Das ist ja einfach.
Das war ganz einfach. Ja. Ganz schlicht. Wir haben gesagt, Doc, zu zweit, ja, komm, da gehen wir mal hin. Wir haben ja auch nichts vor am Freitag. Und dann sind wir da hingegangen.
Mhm.
Dann haben wir das angehört. Da war jemand, der da irgendwie ganz cool gepredigt hat. Und es gab genug zu essen und zu trinken.
Aha.
War auch richtig. Und es waren irgendwie nette Leute. Also es hatte, ja, man hat ja immer so den Gedanken, das ist bestimmt eine Sekte. Ich habe mich damit auch nicht beschäftigt. Ne? Ich kannte sowas nicht. Nur so die normale Kirche, sage ich mal, die evangelische Kirche. Und das war da komplett anders. Das Gebäude war schon anders, die Leute waren irgendwie ja in der Masse sehr viel, in der Freundlichkeit über dem, was ich so kannte. Und das hat mich dann und uns dann am Samstag direkt wieder dahin gezogen. Und sind wir da eigentlich regelmäßig hingegangen, muss ich sagen.
Okay.
Ja, ich glaube, es hatte einfach einen Wohlfühlfaktor.
Ja.
Ne, viel verstanden habe ich da, glaube ich, am Anfang gar nicht.
Mhm. Also es waren die Menschen, es war das Essen, es war die Gemeinschaft, es war, ja, wie du sagst, der Wohlfühlverbänden.
Gute Musik, muss ich sagen. Schlecht. Es waren durchaus Leute, die auch Musik machen konnten. Also nicht nur irgendwie eine Orgel, sondern Schlagzeug, Klavier, sonst was.
Mhm.
Und es hatte so ein bisschen so einen netten Festival-Charakter, sage ich fast. Also in der Art.
Okay. Interessant. Wie hat sich denn während der Zeit denn dein beruflicher Weg weiterentwickelt? Also wir hatten ja über Ziele gesprochen. War es dann wahrscheinlich nicht dein Ziel, ewig in der Bank zu arbeiten, so wie ich das angehört hat, oder?
Ja, das sind ja zwei. Also es waren parallel verlaufende Stränge. Das eine war eben die Ausbildung zum Bankkaufmann. Das andere war das Zusammenleben mit meiner Freundin. Wir haben dann irgendwann geheiratet. Dann, also relativ früh ja auch, und dann die Gemeinde, das war alles parallel. Und dann wurden wir auch relativ früh Eltern.
Mhm.
Und das war eine Zeit, in der sehr, sehr viel zusammenkam, muss ich sagen.
Mhm.
Und ich habe dann so gemerkt, jetzt bin ich mit den Fragen konfrontiert, die eine Bedeutung haben für mich, die eine Tiefe haben.
Also welche Frage?
Die Frage nach Verantwortung.
Mhm.
Also wenn du Vater wirst, hast du andere Fragen, als wenn du locker durch das Leben tanzt.
Mhm.
keine Verantwortung hast und auch ungebunden bist. Und ich war ja einfach noch jung. Also Freunde in meinem Alter haben natürlich eine ganz andere Lebensphase noch durchlaufen als die, in der ich dann schon war. Ja, die Frage auch nach, will ich das jetzt beruflich so weitermachen oder gibt es da jetzt nochmal irgendwie einen Punkt, wo ich nochmal was ändere? Und das war dann tatsächlich irgendwann die Frage, studiere ich Theologie in Hamburg?
Wow.
Also aus dem gut bezahlten Job als Bankkaufmann raus, und das war auch keine leichte Entscheidung, muss ich sagen. Also wir hatten dann schon einen Sohn.
Ja.
Der war da. Ja, wie alt war der denn? Ein Jahr, anderthalb Jahre alt. Und dann sozusagen das Haus, das wir gemietet hatten, wo wir schön wohnten, zu verlassen und 1990 dann nach Hamburg zu ziehen, hieß, es gibt keine Wohnung. Es war in Hamburg wirklich eine Katastrophe.
Wahrscheinlich heute noch so.
Ja, kann gut sein. Aber 1990 hat im Prinzip jeder gesagt, das kannst du vergessen. Also ihr müsst euch was in Lüneburg oder Buchholz in der Nordheide oder sonst wo suchen. In Hamburg brauchst du gar nicht kommen. Und das war dann so das erste Gebetsanliegen dieser Gemeinde. Die haben gesagt, wenn du da hingehst und studierst, dann beten wir dafür, dass du eine Wohnung kriegst. Und damals hieß das noch GWG, Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft in Hamburg, wo wir dann angerufen haben. Dann hat die Frau am anderen Ende nur gelacht und gesagt, ja, das, den Anruf habe ich schon mal gehört dieses Jahr. Hat ihr so ein bisschen ihre Späße drüber gemacht und hat dann gesagt, ich setze sie auf die Warteliste, auf die vierstellige Warteliste, sagte sie.
Okay.
Und dann melde ich mich wieder, wenn ich was habe. Also das hieß so viel wie, rufen Sie einfach nie wieder an. Ne?
Ja.
Dann sind wir da hingefahren. Also einfach in dem Vertrauen, das wird schon was. Und dann haben wir uns, sind wir zur GWG gefahren in Hamburg und haben uns vorgestellt und gesagt, wir suchen eine Wohnung. Wir wüssten auch jemanden. Also wir hatten auch ein Ehepaar, das mit dem Studium gerade fertig wurde in dem Jahr, wo wir anfangen wollten. Und haben gesagt, die würden uns die Wohnung auch zur Verfügung, also die würden sozusagen uns die Wohnung überlassen, wenn die GWG sagt, ja, das machen wir.
Mhm.
Was sie eigentlich nicht können, ne? Weil das ja eine Warteliste schon gab.
Okay.
Und dann haben die gesagt, also die Dame damals, ach was, wissen die was? Wir machen das einfach. Sagen Sie es keinem weiter.
Krass. Quasi etwas, was eigentlich nicht möglich ist und verboten ist wahrscheinlich sogar, ja. Ja, krass.
Ja. Aber garantiert verboten.
Okay.
Ja.
Und dann hattet ihr eure Wohnung dort. Und dann hast
ja,
du.
Ja, die hat dann gesagt, dann setzen sie sich mit denen in Verbindung. Ich mache das hier fertig und kriegen Post von mir. Sie schicken den Mietvertrag zurück und fertig.
Und warum jetzt gerade Theologie? Weil du gesagt hast, okay, ich finde jetzt mal das Thema Glaube, Bibel, Theologie irgendwie spannend. Oder hattest du damit auch irgendwie schon ein Ziel, ein berufliches Ziel?
Ja, ich wollte Pastor werden.
Mhm.
Ja, diese Berufung hatte ich für mich wirklich so gespürt.
Mhm.
Das hat sich an ganz vielen verschiedenen Stellen gezeigt und ich habe gemerkt, das ist mein Weg.
Okay. Was hast du verbunden mit diesem Beruf? Also zumindest damals, wo du gesagt hast, das ist der Grund, warum ich es werden will?
Also ich wollte zum einen natürlich über den Glauben reden und anderen auch vermitteln, aber ich wollte auch mit Menschen zu tun haben. Und was Gutes bewirken können, in irgendeiner Form. Ich hatte da noch keine richtige Vorstellung damals. Aber ich habe so viel Gutes erlebt in dieser Ursprungsgemeinde, in der ich war, im Ammerland in Westerstede, und dass mich das total gepusht hat, dass ich ein Bild davon bekommen habe, wie gut das sein kann und auch gesehen habe, wie gut es Menschen tut. Und zum einen natürlich diese Form von Zusammensein und Gemeinschaft zu erleben, aber auch irgendwie aufgetankt in die Woche zu gehen. Und wollte ich im Prinzip wollte ich ein Teil davon sein. Das war so meine Idee.
Cool. Ist es so gekommen?
Ja, das ist so gekommen. Aber auch in Hamburg, das war kein Zuckerschlecken, muss ich sagen. Also die Wohnung, so toll es war, dass wir die bekommen haben, das war Einfachverglasung mit zwei Öfen und fließend kaltem Wasser. und der erste Winter, 90, 91 in Hamburg, das waren minus 20 Grad. über längere, mehrere Wochen. Und ich habe dann Briketts und Holz und was weiß ich, diese 75 Stufen hochgetragen jeden Tag, nur um die Öfen anzukriegen und dauerhaft Wärme zu haben für uns als Familie. Und das war auch so eine ganz dunkle Wohnung und so weiter. Das war kein leichter Start. Dann bin ich auch krank geworden und hatte echt richtig heftige Operationen. Ja, da waren viele Sachen, die waren echt schwer, muss ich sagen. Und daneben ja eben einfach auch diese Prüfungen, Zwischenprüfungen und die Sprachen und. Also ich hatte da gefühlt so keine Freizeit. Da musste alles irgendwie funktionieren und laufen. Das war für mich harte 5 Jahre.
Mhm. Ja. Du hast gesagt, ich möchte gern etwas Gutes bewirken können. Ich wusste damals noch gar nicht so richtig, was. Wie hast du dann im Laufe der Zeit Gutes bewirken können?
Im Laufe der Zeit heißt, als ich dann Pastor war, ne?
Ja.
Genau, ich bin dann ja wir sind nach Kiel gezogen, ich bin dort Pastor geworden. Und einer der ersten Menschen, mit denen ich zu tun hatte, es gab eigentlich zwei Menschen, mit denen ich relativ schnell zu tun hatte. Einer, das war jemand, der noch gar nicht so alt war, aber Krebs hatte und den ich begleitet habe in dieser Phase des Abschiednehmens, wo klar war, das wird er nicht überleben.
Mhm.
Und der zweite Mensch war jemand, der NVA-Offizier war und dann nach Kiel gezogen ist, aber ja sehr schwer alkoholabhängig war. Und den wir auch begleitet haben. Also mit allem, also bis mit hin zur Operation, Austausch der Leber und also ganz viel Begleitung von Menschen in ihren schwierigen Lebenssituationen. Das wurde schnell intensiv, muss ich sagen.
Neben dem mir vorstellen, ja.
Ach, ne? Also es gibt ja auch ganz viel, was einfach jeden Tag und jede Woche passiert.
Mhm.
Aber ich habe mich da auch angekommen gefühlt, so in dem Ton.
Okay, aber es ist ja, sag ich mal, noch so das eine, sag ich mal, im Studium vielleicht oder von der Ferne das mitzubekommen, okay, dieses gute Bewirken bedeutet halt auch, sag ich mal, so in die vielleicht nicht so schönen Lebenssituationen der Menschen mit reinzugehen und sich mit den, ja, wirklich mit diesen krassen Herausforderungen oder ja, Schicksalen oder wie auch immer der Menschen zu befassen, aber es ist halt was anderes, dann wirklich da drin zu sein und zu sagen, ich krieg das jetzt mal hautnah mit. War das einfach für dich?
Ja, also so ganz leicht war das nicht. Also ich war schon wieder dann schon ein bisschen älter, nicht nur so ganz jung und habe dann aber auch Supervision gehabt. Ich konnte das auch mit Kollegen durchsprechen, diese Situation. Das war für mich überlebensnotwendig.
Mhm.
Dass ich da tolle Kollegen hatte und diese Themen besprechen konnte. Also einfach war das nicht. Aber es gibt auch, muss ich sagen, im Tun, im Losgehen kriegt man auch diese Kraft.
Mhm.
Die ist nicht theoretischer Natur, sondern die ist ganz praktischer Natur. Das habe ich einfach ganz konkret im Losgehen immer wieder erlebt. Man muss nur diesen ersten Schritt tun.
Mhm.
Immer wieder. Und so war das da auch, dass ich eigentlich immer vorher mir Gedanken gemacht habe, wie geht das, schaffe ich das? Und im Losgehen verändert sich auf einmal alles. Das ist für mich immer wieder ein Wunder, bis heute.
Okay.
Deswegen habe ich auch, glaube ich, viel Mut, immer Dinge auch anzupacken, von denen ich eigentlich im Prinzip erstmal denke, hast du gar keine Ahnung von.
Mhm.
Oder das wird dich überfordern.
Okay.
Aber ich erlebe dann im Losgehen, dass sich häufig Dinge wunderbar fügen und dass sich Situationen ergeben, wo ich das Gefühl habe, hier bist du jetzt richtig.
Okay.
Also, ja. Und Optimismus gewachsen im Laufe der Jahre und Jahrzehnte.
Wo kommt das her? Also.
Ich führe das darauf zurück, dass ich glaube, dass wenn du so eine Energie hineingibst in Situationen, dass das auch eine Energie erzeugt. Für mich als Christ kann ich sagen, ich bete auch für Situationen und ich glaube auch daran, dass das etwas bewirkt, dass ich da nicht alleine bin und dass ich das auch nicht alleine irgendwie handeln muss. Und gleichzeitig ist es auch, glaube ich, meine Hoffnung, also dass ich da positiv reingehe in Situationen. Auch wenn ich weiß, dass es manchmal nicht einfach werden wird.
Mhm. Wenn wir jetzt, sag ich mal, das so ein bisschen weiterspinnen, diese Situation, wo du dann warst, als Pastor, hast du das Gefühl gehabt, so okay, da in Kiel als Pastor, ich bin da jetzt angekommen, oder war da noch irgendeine Sehnsucht?
Ja, es gibt ja auch Brüche. Ne? Also für mich hat sich das dann irgendwann mit dem Pastorsein auch erstmal erledigt. Ich habe dann nach 8 oder 9 Jahren aufgehört dort. Ich habe mich von meiner Frau getrennt, oder wir haben uns eigentlich gegenseitigen Einvernehmen getrennt. Ich habe dann meine Kinder großgezogen, die haben bei mir, sind bei mir geblieben, und wir konnten dann in dem Pastorat noch eine ganze Weile auch leben. Dann habe ich mich beruflich selbstständig gemacht mit einem Freund und habe eine Firma gegründet.
Oh.
Zum Thema Fundraising und soziales Netzwerk. Also ich bin eigentlich immer in diesem NGO-Bereich gewesen, mein ganzes Leben, weil ich, wenn man mal Kirche auch dazu zählt, ist ja jetzt ein Unternehmen. Habe dann später nochmal in einer anderen Gemeinde wieder als Pastor gearbeitet.
Mhm. Okay.
Ich habe immer erlebt, so dass ich habe mich nie irgendwo beworben, sondern ich habe immer erlebt, dass etwas auf mich zukam.
Mhm.
Und dass es die Frage gab, kannst du dir nicht vorstellen, dass du das machst oder dass du bei uns was machst oder hier, ne? So war das mit der zweiten Gemeinde dann auch, oder so war es dann auch später, als ich zu Brot für die Welt gewechselt bin.
Mhm.
Da wurde ich auch gefragt, ob ich mir das nicht vorstellen kann, mal was ganz anderes zu machen, in einem evangelischen Hilfswerk zu arbeiten, wo es um ganz andere Fragestellungen geht, ne?
Also eins würde mich jetzt nochmal interessieren, also Fundraising selbstständig, wie geht sowas?
Ja, Fundraising ist ja kein ganz neues Phänomen. Ich habe diese Ausbildung 2005 gemacht und bin Fundraising Manager auch richtig, nach 2 Jahren Ausbildung dann gewesen, und mein Freund auch. Und wir haben dann ja mit Ministerien gearbeitet, mit NGOs gearbeitet. Es ging immer um die Frage von, wie kann ich soziale Ideen wirtschaftlich umsetzen und wer unterstützt uns dabei?
Mhm.
Ne, ob das im Bereich der Ehrenamtsarbeit ist, ob das im Bereich der sozialen Innovationen ist, ob das im Bereich ist eines Hospizes, die sagen, wir brauchen im Prinzip noch eine halbe Fachkraft für oder.
Ne? Mhm.
Und. Das sind ganz viele unterschiedliche Dinge. Und das ist total spannend, in diesem Bereich zu arbeiten. Aber es scheitert, wie so häufig, ja eben an den Finanzen.
Mhm. Okay.
Und das Fundraising an sich kommt ja eigentlich aus den angelsächsischen Ländern, wo die Staatsquote ja deutlich niedriger ist als im Land. Hier wird ja eigentlich alles bislang jedenfalls gefördert, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist.
Mhm.
Das ist ja in USA, England überhaupt nicht der Fall. Und deswegen ist die Tradition des Fundraisings und natürlich auch die Kenntnisse darin sehr viel weiterentwickelt gewesen damals. Und es gibt auch ein anderes Bewusstsein in der Bevölkerung dafür, für Donorship.
Mhm.
Also es ist klar, dass wenn man ganz gut Geld verdient, dann gibt man auch was ab. Also das muss man keinem erklären. Das gehört dazu, ne?
Ja.
Und die Spendenbereitschaft ist da unglaublich hoch.
Okay.
Ob das heute so noch ist, weiß ich nicht, aber das ist auf jeden Fall ja eine ganz große Option. Und in Deutschland ist es halt so, ja, dann stell doch mal einen Antrag.
Mhm.
Und das funktioniert natürlich auch schon lange so einfach nicht mehr.
Mhm.
Und dann hat es ja in Deutschland angefangen, sage ich mal, mit irgendwelchen Universitäten, die neue Stühle brauchten. Und dann hat man gesagt, ja, wenn du jetzt 500 Euro für den Stuhl gibst, aber die magst du in Hamburg oder so, dann schreibe hinten dran deinen Namen. Denn du bist ja der Spender dieses Stuhls. Und so fing das mal an, oder gab viele andere Ideen, wo man eben gesagt hat, unterstützt uns doch, ne? Das musste halt attraktiv sein.
Cool. Also ja, eigentlich wieder diese Idee oder dieses Gefühl, was du ganz früh schon hattest, ich möchte etwas Gutes bewirken. Also du hast jetzt die, sag ich mal, die Möglichkeit gefunden, okay, da gibt es etwas Gutes, was man machen kann, aber gute Dinge kosten halt auch manchmal gutes Geld. Ich möchte mal schauen, wie man das irgendwie zusammenbringen kann. Ne?
Ja, spannend. Und da kommt mir diese Bankausbildung auch zugute, natürlich. Also das ist ja ein Teil davon, dass du auch Dinge finanzieren musst. Und dies zu verbinden mit sinnstiftendem Tun, das hat mich schon sehr gereizt, muss ich sagen.
Okay, und dann bist du einem Ruf gefolgt, komm doch mal zu uns, zu Brot für die Welt. Was macht man da? Also außer Geld sammeln?
Ja, also das Geld sammeln an sich, muss man sagen, da gibt es ja, ich arbeite ja für Brot für die Welt in Schleswig-Holstein. Im Bundesland gibt es Referenten und Referentinnen. Da sind die Kirchengemeinden in Schleswig-Holstein sehr aktiv. Also die Kollekten zum ersten Advent oder Heiligabend oder auch Erntedank, die bringen ja schon sehr viel Geld ein für die Arbeit von Brot für die Welt.
Mhm.
Ich habe eher mit einzelnen Leuten zu tun, die Spenderinnen oder Spender sind. Oder auch natürlich mit irgendwelchen Aktionen, die ich selber durchführe. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich die Öffentlichkeitsarbeit. Tue Gutes und rede darüber.
Ja.
Aber ein ganz großer Teil meiner Arbeit ist eben auch Bildungsarbeit in Schulen oder bei Konfirmandengruppen oder ich predige auch in Kirchengemeinden. Ich überlege mir irgendwelche Formate, mit denen ich dann die Leute beglücke. Also zum Beispiel mache ich regelmäßig so Fahrradtouren zum Kirchentag. Letztes Jahr sind wir von Rendsburg nach Nürnberg gefahren.
Meine Güte. Wie lange habt ihr gebraucht?
12 Tage.
Oh.
Waren so 940 Kilometer. Also normal ist es natürlich kürzer, aber wir wollten natürlich die schönen Strecken fahren, wo man keine Autos sieht. Und dann haben wir abends mal Andachten gemacht. Das war eine tolle Sache.
Mhm.
Das sind alles Formate, die toll sind. Oder wir arbeiten eben auch in einem ganz tollen Projekt zusammen. Das nennt sich Klimasale oder jetzt auch international Climate Sale, wo es darum geht, dass Jugendliche zusammenkommen und auf Schiffen segeln, sich mit dem Klima beschäftigen und mit den Meeren beschäftigen.
Mhm.
Mit sich selbst beschäftigen, mit ihrem Bewusstsein dazu und wie es sich anfühlt, ohne Handy unterwegs zu sein. Kann man mal die Frage, dürfen wir unsere Handys mitnehmen? Ja, auf jeden Fall. Hat nur keinen Empfang. Und wie es sich anfühlt, mal vegetarisch zu leben eine Zeit lang. Und dann die ganze Gruppendynamik, die auf so einem Boot auch passiert, weil alle natürlich auch Aufgaben haben, vom Tischdecken zum Frühstück, am Frühstückstisch und bis hin abends irgendwie nochmal eine Andacht verbreiten.
Okay.
Ganz spannend, muss ich sagen. Und das haben wir jetzt auch schon öfter gemacht mit Jugendlichen aus Österreich, Finnland, Polen, Ukraine. Und das ist eine tolle Sache, muss ich sagen. Also ganz viele unterschiedliche Formate, um mit jungen Leuten, mittelalten Leuten und älteren Leuten ins Gespräch zu kommen.
Und wie ist da die Connection zu Brot für die Welt?
Das sind Themen von Brot für die Welt.
Ah, okay.
Also wir haben eine große Palette von Themen. Eins ist Klimawandel. Weil der Klimawandel bedroht ja wirklich gerade die Ärmsten da.
Mhm.
Und das ist ja nicht nur eine Bedrohungslage, sondern das ist ja eine echte Lage. Also die Menschen auch dazu bringt, dass sie ihre Länder verlassen, weil es eben seit 3 Jahren da nicht geregnet hat oder extreme Stürme sind. Oder können natürlich auch Kriegssituationen sein, das ist ganz unterschiedlich.
Mhm.
Aber die Gegenden auf dieser Erde sind einfach nicht mehr bewohnbar. Auch aufgrund des Klimawandels.
Also es geht nicht, wie der Name der NGO heißt, nur um Brot, sondern es geht um viel mehr.
Ja, also es vom Ursprung her und auch in der Bedeutung ist es nach wie vor Top Nummer 1 ist Menschenrecht auf Nahrung. Das ist gar nicht. Irgendwie, es kann ja nicht sein, dass also über 800 Millionen Menschen auch heute noch hungern. Das ist eins der Phänomene, die ich bis heute nicht verstehe. Dass diese Erde, ich sag mal, 11 Milliarden Menschen versorgen kann. Und wir sind jetzt bei 8 Milliarden Menschen ungefähr. Und davon hungern 10%. Also richtig Hunger.
Mhm.
Also die Kalorienanzahl, die sie benötigen, bei weitem nicht bekommen.
Wow.
Und wie kann das sein? Wie kann das sein? Das ist für mich nicht erklärbar.
Ja, das wäre so meine Frage. Kann man das irgendwie erklären?
Bitte?
Das wäre meine Frage. Gibt es da eine Ursache für oder kann man es irgendwie erklären?
Naja, also ein Erklärungsgrund ist natürlich, dass die weltweite Nahrungsproduktion ist ja industriell. Also natürlich sind die meisten Bauern sind Kleinbauern weltweit, mhm, aber die sind ja angewiesen auf Regen. Die sind angewiesen auf fruchtbaren Boden. Die sind angewiesen darauf, dass sie gesund sind und die Feldarbeit machen können. Also es gibt ganz, ganz viele Variablen, die alle funktionieren müssen, damit Menschen satt werden. Inklusive einer gewissen Landfläche, die sie auch besitzen müssen oder pachten müssen. Und darin steckt ja schon das große Risiko. Bin ich gesund? Wird es regnen? Reichen diese 1000 Quadratmeter? Was ja, kann man sich vorstellen, wenn man sich ein Grundstück mit 1000 Quadratmeter anguckt, dass das nicht reichen wird, um eine ganze Familie ein Jahr lang zu ernähren. Mhm. Also kann ich eher 5000 oder 10.000 Quadratmeter bekommen? Und wenn ja, wie? Und wie weit ist es entfernt von meiner Hütte? Wo wird das Wasser herkommen? Wo ist der nächste Brunnen? Und. Häufig sterben Frauen bei der Geburt, dann ist der Mann mit Kindern alleine. Das gibt unglaublich viele Risiken in diesem Leben, die wir gar nicht kennen.
Okay.
Ja, also ich war ja schon öfter in Afrika. Ich habe mir diese Projekte angeschaut. Ich habe da nicht gelebt, aber mir diese Projekte angeschaut. Zuletzt in Angola. Und dann ist einfach klar, in einem gebeutelten Land wie Angola, das ja auch über Jahrzehnte Bürgerkrieg hatte, dass es auch noch ganz viel Unversöhnliches gibt, wo ein Dorf gegen das andere gekämpft hat. Und also diese ganze Gemengelage aus unterschiedlichsten Konfliktpunkten und Schwierigkeiten. Mhm. Und daraus dann noch ein Leben zu basteln, das Zukunft hat, das ist ganz schön schwer.
Okay.
Deswegen ist der Lebensstil dort auch, was heute ist, ist heute. Was morgen ist, wird man sehen. Da gibt es keine Zukunftsvorsorge, es gibt morgen einen neuen Tag.
Okay. Und jetzt ist es ja so, mit dem Geld, was ihr als Spenden größtenteils bekommt, wollt ihr dann natürlich etwas tun. Und wenn du dort vor Ort bist, vielleicht hast du da ja auch etwas gesehen, in Angola, was ist denn da die konkrete Hilfe nachher, die dann vor Ort geleistet werden kann?
Ja, es gibt so eine Pyramide sozusagen.
Mhm.
Und das kann man ein bisschen vergleichen mit einer Bedürfnispyramide.
Ja.
Und das erste Bedürfnis ist natürlich Essen, Trinken, Sicherheit.
Mhm.
Und wenn man das hat, dann kann man schon mal ein bisschen entspannen. Also das, wovon wir reden, Bildung, das steht nicht an erster Stelle. Sondern es geht darum, wie können wir uns als Familie und auch als Dorfgemeinschaft versorgen?
Mhm.
Und wie kommen wir da hin, dass wir regelmäßig genug zu essen haben, auch in den Zeiten, wo es nicht regnet oder wenn es ein Jahr nicht geregnet hat. Wie kommen wir an Wasser, an Brunnen, an Wasserleitungen am besten, damit man nicht alles schleppen kann?
Mhm.
Ganz viele Fragen. Und es ist ja auch genauso mit dem fruchtbaren Boden. Wenn man ihn hat, dann muss man ihn auch irgendwie halten. Es gibt ja ganz viel Hanglage. Und wenn es jetzt diese Regenzeiten gibt, wo dann viele Liter Wasser in einer Minute runterkommen, dann muss man dafür sorgen, dass dieser fruchtbare Boden nicht wegschwimmt.
Mhm.
Wie macht man das?
Mhm.
Also was sind die Techniken und wie kann ich das erlernen? Wo bekomme ich diese Pflanzen her, die diesen Boden halten und die auch so Tiefwurzler sind, dass sie vom Regen unbeeindruckt?
Ja.
Ne? Also so ganz viele auch technische Fragen. Und dann der nächste Schritt, wenn das alles geklärt ist, dann kommt eben mit der Sicherheit auch die Versöhnungsarbeit. Also wenn es dort Krieg gab oder Unversöhnliches gab. Und das ist ja, werde ich ganz oft gefragt, warum ist das in Afrika so? Da könnte ich jetzt einen Exkurs machen zur Berlin-Konferenz von 1884. Wenn wir Zeit haben, kann ich da noch was zu sagen. Also dem Ursprung des Kolonialismus. Mhm. Das ist die Ursache für ganz viele Probleme in Afrika vor 140 Jahren. In Klammer zu jetzt. Und wenn diese Sicherheit gegeben ist und die Versöhnungsarbeit stattgefunden hat, dann kommt natürlich die Frage, können die Kinder denn zur Schule gehen?
Mhm.
Das wollen alle Eltern dieser Welt. Das ist, glaube ich, keine Frage. Aber können die Kinder das? Also schaffen die Eltern es, die Landwirtschaft zu betreiben, ohne die Arbeit der Kinder?
Mhm.
Und das ist dann sozusagen der nächste Schritt, also eine Schule aufzubauen, dafür Geld zu sammeln und zu sagen, wir brauchen eine Lehrkraft und ein Gebäude, ist machbar.
Mhm. Okay. Jetzt hast du gesagt, 800 Millionen Menschen hungern, also eine gigantische Zahl. Es gibt also 10% der Weltbevölkerung, es gibt über 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Jetzt könnte ja man sagen, naja gut, das könnte man doch relativ einfach lösen, das Problem. Jeder gibt 1 Euro im Monat und dann ist das Problem doch gelöst, oder?
Ja, wenn das so einfach wäre, ne? Also ich muss auch sagen, es wird relativ viel gespendet. Also Brot für die Welt, finde ich, kriegt auch relativ viele Spenden. Und trotzdem ist es häufig nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Warum?
Ja, weil die Projekte so angelegt sind, dass sie nachhaltig wirken sollen. Mhm. Also wenn ein Projekt begonnen wird, dann immer mit der Perspektive, dass dieses Projekt A, sinnvoll ist. Ich fange ganz vorne an, dass die Bevölkerung dort es überhaupt will.
Mhm.
Nicht auftrakturiert, sondern es gibt Gesprächsrunden, in denen die Menschen in den Gegenden, in denen dort die Not herrscht, selber ihre Problemlösungen erstmal vorstellen.
Mhm.
Und dann diskutiert man mit denen die Machbarkeit,
mhm,
und die Sinnhaftigkeit und auch die Nachhaltigkeit. Also könnt ihr das durchhalten? Können auch eure Kinder das durchhalten? Also zu viel Technik ist häufig nicht gut, sondern also da, es ist, die Erfahrung hat einfach gezeigt, dass du dann auch Leute vor Ort brauchst, die Technik auch beherrschen und operieren können. Ne? Also ganz viele Detailfragen. Auf jeden Fall ist das, jedes Projekt, das begonnen wird, ist so angelegt, dass das auch in 20 Jahren das immer noch gut läuft.
Okay. Und es ist nicht damit getan zu sagen, wir sammeln jetzt Spenden und verteilen wirklich buchstäblich Nahrung, weil das ist ja wahrscheinlich erstmal auch ein riesen logistischer Aufwand, sondern es sollte halt möglichst nachhaltig sein. Also es ist dann am Ende doch gar nicht so einfach, wie man manchmal denkt, ne?
Ja, und ich sag mal, Nahrung hinzubringen, das gab es natürlich und es gibt es auch immer noch in Katastrophenfällen, wenn ein Hurricane durchs Dorf ging und er gar nichts mehr ist.
Mhm.
Aber für ein Projekt geht das gar nicht, weil es ja, wir wollen ja keine Almosen verteilen.
Mhm.
Und jeder Mensch, jede Frau und auch jeder Mann möchten ja in Würde leben,
ja,
und ihre Hände Arbeit leben.
Mhm.
Sagen so, das haben wir heute geschafft und deswegen können wir heute Abend es uns gut gehen lassen oder einfach satt werden. Und deswegen ist Almosen überhaupt keine Lösung und auch kein Ansatz, sondern der einzelne Ansatz ist Hilfe zur Selbsthilfe. Und am besten so, dass die Menschen dort nicht nur diesen Lösungsansatz entwickelt haben, sondern auch umsetzen und dauerhaft fortführen.
Mhm.
Und wenn dann eben etwas hineinfließen kann an Geld oder auch an Wissen oder an Technik, dann ist das super.
Mhm.
Aber das meiste Geld steckt wirklich in dieser Entwicklung dieser Projekte bis hin zur nachhaltigen Lösung für die nächsten Generationen.
Mhm.
Also dafür einen Rahmen zu schaffen, der das ermöglicht, ne?
Okay. Eine spannende Frage ist ja auch immer, wenn ich jetzt spende, wenn ich sage, okay, ich gebe dort Geld hin. Also erstmal ist ja ganz wichtig auch, dass, sag ich mal, man muss ja jetzt nicht so diese Riesenspenden machen, sondern es ist eigentlich, dass möglichst viele das wahrscheinlich und jeder Euro zählt, wie man immer so schön sagt. Das ist so etwas, was ich so gelernt habe von Leuten, die viel mit Spenden arbeiten, dass man eben nicht denkt, naja, was soll denn das für einen Unterschied machen, wenn ich da jetzt so ein bisschen was abgebe von dem, was ich habe. Aber es macht halt dann in der Menge doch einen großen Unterschied, ne?
Ja, auf jeden Fall, ne? Viele fragen ja auch, ja, wie viel kommt denn da an von 100 Euro?
Genau.
Bei Brot für die Welt kommen 92 Euro an.
Wow.
8 Euro fließen in Werbemaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit und Verwaltung. Und diese 8 Euro, das ist somit der geringste Satz in Deutschland, das kann man wirklich sagen.
Das ist erstaunlich wenig, ne? Weil man sagt immer so, 15-20% sind dann normal.
Genau, wir sind bei 8%.
Wow, das ist schon ordentlich.
Ja.
So, jetzt sage ich, okay, also du hast auch das Thema Nachhaltigkeit angesprochen. Viele Menschen machen sich über diese Themen ja übrigens auch Gedanken, die du angesprochen hast, also bis hin zu, sage ich mal, auch Ursachen, woher kommt es, dass Menschen hungern müssen. Klimawandel ist auch ein Thema, was viele Menschen beschäftigt. Was kann ich denn persönlich jetzt tun, wenn ich sage, okay, ich kann spenden, aber gibt es auch irgendetwas anderes, was ich tun kann, damit diese Not irgendwie gelindert wird?
Ja, es gibt durchaus etliche Möglichkeiten. Also einmal ist es der Konsum selber. Also beim Konsum darauf zu achten, brauche ich diese Sachen überhaupt?
Was hat das mit dem Hunger zu tun?
Brauche ich diese Sachen überhaupt?
Ja.
Weil der Einsatz, der geleistet wird, ich sag mal, ich kaufe mir einen Kühlschrank, der ist nach 3 Jahren kaputt. Dann schmeiße ich den weg. Aber was steckt da an Rohstoffen drin? Also an wie vielen Stellen wird die Erde ausgebeutet? Ich sage jetzt bewusst mal so negativ, um das neue Gerät herzustellen. Da reden wir über seltene Erden, genauso wie über Stahlverarbeitung und den Einsatz von viel Energie. Das erkläre ich gleich noch. Das zweite ist das Thema Ernährung. Weniger Fleisch ist gut für alle. Also einmal natürlich für mich persönlich. Da gibt es ja durchaus Studien, dass wenn man seinen Fleischkonsum reduziert, ich sage nicht, dass jeder Vegetarier werden muss und jede auch nicht Vegetarierin werden muss, aber dass es durchaus für die Gesundheit nicht schlecht ist.
Okay.
Davon mal abgesehen ist der Einsatz von Landfläche, also von fruchtbaren Böden weltweit enorm hoch, um überhaupt Fleischerzeugung ermöglichen zu können. Denn es sind ja nicht nur die Tiere, die auf den Weiden stehen, sondern ich brauche riesige Flächen, um Tierfutter überhaupt herzustellen. Und diese Flächen könnte man natürlich anderweitig nutzen für eine zum Beispiel jetzt vegetarische Ernährung, also wo Menschen so viel Kohlenhydrate, Proteine etc. bekommen, weil es genug Landfläche gibt, um Mais ist jetzt nicht so das beste Beispiel für eine gesunde Ernährung, aber auch eben, ich sag mal, von Weißkohl bis Banane und viele Gemüsesorten, Paprika etc. anzubauen. Denn die fruchtbaren Landflächen sind weltweit relativ rar gesät. Und wenn ich das dann auch noch überwiegend benutze, um für Fleischproduktion das herzustellen und diese Flächen zu verbrauchen, dann bleibt da gar nicht mehr so viel übrig für die anderen Menschen. Ja, also das ist ein echtes Problem. Ja, die vielen Flächen, die schon verwüstet sind in Form von Wüste, Trockenheit, Dürre, die sind ja enorm, haben enorm zugenommen.
Okay.
Ist der faire Handel, also wie Fair Trade, was ja auch sehr zunimmt, dass ich überhaupt sicherstellen kann, dass Leute, die in den Ländern des Südens etwas herstellen, egal was, einen fairen Preis kriegen. Und zwar nicht täglich schwankend, sondern wirklich einen fairen Lohn, der jeden Monat gilt. Und das schafft natürlich wie bei uns zu Hause auch, wenn ich weiß, ich kriege am Monatsende eine feste Summe und ich schwank nicht um 30% nach unten oder wie auch immer, dann kann ich damit haushalten. Und das geht Menschen anderswo natürlich genauso. Und die Fairtrade-Löhne sind etwas höher und dienen auch dazu, eben Geld einzusetzen für Dorfgemeinschaften, also für Anschaffungen, die dort vonnöten sind. Also es geht am Ende darum, dass wir nicht immer nur neue technische Lösungen finden, um nochmal bei dem Kühlschrank zu bleiben, sondern es geht am Ende auch darum, vielleicht weniger zu verbrauchen. Ja, also wir kommen um diese Frage von Verzicht auf Dauer nicht herum. Wir versuchen alles zu ersetzen, den Verbrenner durch Elektro etc. Aber am Ende, man hat ja auch festgestellt, dass Leute, die jetzt ein Elektroauto fahren, auch durchaus einen Rebound-Effekt haben, weil sie sagen, ja, das ist ja jetzt saubere Energie, jetzt kann ich auch wieder mehr fahren. Da ist natürlich dann auch schon wieder ein bisschen ein Teil des Problems drin, weil das soll ja eigentlich nicht passieren. Aber das Thema Verzicht ist natürlich das Unattraktivste von allen, ne?
Aber ist das nicht ein Widerspruch, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, unsere Gesellschaft kann ja zum Beispiel nur dann den Schwachen helfen und den Armen helfen, wenn wir Wohlstand haben? Und Wohlstand erfordert ja auch irgendwie Wachstum. Und Wachstum heißt ja Konsum.
Ja, aber die Grenzen des Wachstums sind ja vielleicht auch schon sichtbar, ne? Also die Frage ist natürlich, wohin kann das noch gehen? Wir sehen ja, wenn es immer mehr Wachstum geben muss, nehmen wir mal das Beispiel vom Elektroauto, dass wir auch immer mehr an seltenen Erden benötigen, dass wir immer mehr Rohstoffe brauchen. Die Autos werden auch zunehmend größer und schwerer. Und wir stellen uns nur mal dieses Szenario vor, dass jetzt innerhalb der nächsten 5 Jahre, sagen wir mal, 40 Millionen Autofahrerinnen und Autofahrer in Deutschland ein Elektroauto hätten, was sehen wir, dann würde ja alles zusammenbrechen hier. Also allein schon die Stromleitungen würden zusammenbrechen. es gäbe gar nicht genug Ladesäulen, es gäbe gar nicht genug Verteilerleitungen, die diese Stromlast tragen könnten. Und der gesamte Markt könnte das gar nicht herstellen, vermute ich mal, nur für ein einziges Land. Wenn man das global sieht, alle Länder würden jetzt darauf umsteigen, auf diese Fahrzeuge. Wo sollten denn diese Rohstoffe alle herkommen?
Okay. Ja, also das ist also etwas, wo man denkt, okay, rein betriebswirtschaftlich denkt man, es muss irgendwie Wachstum entstehen. Also dass ich immer wieder Wachstum brauche. Und auf der anderen Seite, ja, wir müssen wahrscheinlich eine bewusste Entscheidung treffen.
Das musst du wiederholen, ich habe dich jetzt nicht verstanden.
Ich meine, also auf der, wenn wir, sage ich mal, diesen Wachstum, sage ich mal, wenn das schlecht ist, immer nur auf Wachstum zu plädieren, damit wir, sage ich mal, einen Wohlstand haben, wo auch für die Armen dieser Welt was übrig bleibt, dann müssen wir wahrscheinlich bewusste Entscheidungen treffen, weil du kannst ja Menschen nicht zwingen, zu sagen, so, du musst jetzt zum Beispiel weniger Fleisch essen oder du musst jetzt nachhaltig leben und so weiter. Das muss ja irgendwie in die Köpfe rein, oder?
Ja, also wir befinden uns ja endlich in dieser Debatte immer bei der Lebensstilfrage.
Mhm.
Und ich glaube, dass man es über die Lebensstilfrage nicht lösen kann. Also wenn man mal das Thema FCKW nimmt, das war vor, was weiß ich, wie viele Jahrzehnten ja ein Thema, hätte man jetzt zu allen Leuten gesagt, ja, vielleicht kaufst du den Kühlschrank, der weniger FCKW hat oder gar nicht. Dann hätten wir dieses Thema noch ewig in der Welt gehabt. Nun hat sich die Politik darauf verständigt, weltweit zu sagen, FCKW gibt es einfach nicht mehr in Kühlschränken oder den anderen Produkten.
Also muss man Menschen zwingen.
Ich glaube, man muss einfach bestimmte Sachen entscheiden.
Okay.
Und warum muss man diese komplexen Fragestellungen alle auf die Menschen abwälzen, die sozusagen mit jedem Kassenbon eine politische Entscheidung in der Tasche haben und sagen, ja, jetzt habe ich mich so entschieden. Ich hätte mich auch anders entscheiden können, vielleicht, weiß ich nicht. Also ist ja alles mir überlassen.
Ja.
Warum kann man nicht sagen, dass es eben bestimmte Sachen, die komplex sind, also das ganze Thema Textilien zum Beispiel, ist ein Riesenthema, eine riesige Umweltsauerei. Warum kann man nicht bestimmte Regularien festschreiben und sagen, es gibt eben einfach nur Textilien in Deutschland zu kaufen, die nachweislich ökologisch nachhaltig hergestellt wurden?
Mhm.
Ja, okay. Also hättest du weltweit ein riesiges Umweltproblem weniger, ne? Mhm. Ist aus deutscher Sicht. Das müsste man natürlich global lösen, wie alle Themen. Das ist sehr damit getan, dass wir Deutschen das jetzt richtig machen und daran interessieren. Das macht auch keinen Sinn, ne?
Okay. Du hast gesagt, als du dein Theologiestudium begonnen hast, ich möchte gern etwas Gutes bewirken können. Ich wusste damals nur noch nicht was. Weißt du heute was, womit du Gutes bewirken kannst?
Ja, also Gutes bewirken heißt in der Regel eigentlich sich einmischen.
Mhm.
In den Diskurs gehen. Ich habe mich beispielsweise dazu entschieden, auch auf lokaler Ebene politisch aktiv zu sein, weil mir das System, in dem wir politisch leben, gefällt und weil ich es für erhaltenswert halte.
Mhm.
Aber das ist gar kein Selbstgänger.
Ja.
Sondern es lebt ja nur so lange weiter, wie die Mehrheit der Menschen das will. Und wenn die Mehrheit der Menschen sagt, Demokratie ist für mich ein Auslaufmodell, das will ich so nicht mehr, dann ist das eines Tages auch vorbei.
Ja.
Ich finde es gut. Ich finde, es ist ein gutes Modell, das vielen Menschen die Möglichkeit gibt, Einfluss zu nehmen und ihre Meinung kundzutun und bei den Sitzungen, die wir einmal im Monat hier im Stadtteil haben, in dem ich lebe, kommen regelmäßig Bürgerinnen und Bürger und bringen auch ihre Themen. Und wir verhandeln das, bringen das in die Stadtverwaltung ein, stellen Anträge. Und das ist ein Zeichen von einer lebendigen Demokratie.
Ist es
in anderen Ländern nicht unbedingt zu vorstellen, dass da die Leute sich einfach treffen und sagen, hey, mach das mal anders oder wir stellen uns das so vor, ne?
Also dieses Engagement, auch dieses politische Engagement auf lokaler Ebene, ist es auch praktisch das, ich kann da wirklich was bewirken und vielleicht in der großen Politik ist es vielleicht ein bisschen, geht es alles ein bisschen langsamer, aber ich kann jetzt hier lokal, kann ich tatsächlich was bewirken? Ist es das, warum du dich dann engagierst?
Ja, also okay. Um etwas zu bewirken und zum anderen auch zu zeigen, guck mal her, dieses ich nenne das mal Projekt Demokratie, das wir jetzt ja noch 40 haben. Es funktioniert doch. Also ist doch gut. Was ist denn die Alternative? Und deswegen, glaube ich, lebt es davon, dass Menschen sich politisch interessieren und dass sie durchaus auch, das erlebe ich ja auch, mich rufen Menschen an, sie schreiben mir Mails und kommen auf mich zu und sagen, ich habe da ein Problem. Das kann ganz belangloses sein, es kann aber auch ein größeres sein. Und ich möchte gerne, dass das ein Thema wird.
Mhm.
Und das ist doch ein super, super System, muss ich sagen. Und je mehr Menschen das stützen und unterstützen und ich sag mal, der kleinste Beteiligungstaler, den ich da in die Kasse werfen kann, ist ja wohl zur Wahl zu gehen.
Mhm.
Das, finde ich, ist das Mindeste, was ich tun kann, um zu sagen, ja, ich bin für Wahlen, ich bin für demokratische Parteien, ich will das und ich will die.
Mhm.
Ja, ansonsten ist es halt so, dass viele sagen, es ist selbstverständlich, eigentlich ist es nicht schlecht, ich kann aber auch nicht wählen und irgendwie laufen, ne? So.
Ja, ja.
Wenn wir dann bei 20% oder 35% Wahlbeteiligung sind, dann wird es eine sehr enge Kiste, ob das so laufen wird.
Ja, ja. Also auch wieder, ne, wie bei dem, ich spende für Brot für die Welt, jeder Euro zählt und auch in der politischen Engagement, jedes Engagement zählt irgendwo, ne? Also im Kleinen und auch im Großen.
Mhm. Ja, ganz genau. Es gibt ja so eine schöne Geschichte. Ich glaube, es ist eine Sage, aber vielleicht auch nicht, wo ein Schäfer in Frankreich vor 100 Jahren mit seinen Schafen durch so ein mehr oder weniger verdorrtes Gebiet gezogen ist und er hat immer Eicheln gepflanzt. Im Laufe der Jahrzehnte ist das ein riesiger Wald geworden. Und diese Geschichte mal zu lesen, das lohnt sich.
Mhm.
Weil ich finde, es ist ein schönes Bild. Und es gibt übrigens auch ein Projekt von Brot für die Welt in Äthiopien, das nennt sich Kirchenwälder. Da geht es auch genau darum, dass Menschen wieder Bäume pflanzen, die Früchte tragen und auf einmal ist wieder Leben in der Bude. Da kommen Menschen, weil die sagen, hier gibt's Schatten, hier gibt's Früchte. Das Wasser wird wieder aufgefangen vom Boden. Die Dürrezeit, die ist irgendwie so gar nicht mehr sichtbar, weil es wieder grün ist und so weiter und so fort. Und das ist immer wieder ein schönes Bild, finde ich, dafür, dass wenn Leute auch nur einen Baum pflanzen, dann passiert da was. Es gerät etwas in Bewegung. Und so kann man das natürlich übertragen auf viele Situationen im Leben.
Mhm.
Geht um mich, dass ich mich einmische, an irgendeiner Stelle mit meiner kleinen Kraft. Und diese kleine Kraft, so klein sie auch sein mag, kriegst du dann, wenn du den ersten Schritt tust.
Mhm. Wenn du heute in den nordischen Regionen unterwegs bist und dir die Polarlichter anschaust, wo du sagst, das ist für mich eine völlig andere Welt, wenn du da sitzen würdest und dir die Frage stellst, was ist der Sinn des Lebens? Welche Antwort würdest du da für dich finden?
Für mich ist der Sinn des Lebens in eine Resonanz zu gehen.
Mhm.
Und Resonanz heißt ja, sich einzulassen. Und einzulassen auf das Angebot Gottes, zu sagen, ich antworte auf dein Angebot. Resonanz, sich einzulassen, wenn da ein Mensch ist, der Hilfe braucht, zu sagen, ich gehe einen Schritt mit dir mit. Resonanz in Bezug auf die Natur, zu sagen, ich an einer Stelle kann ich etwas umsetzen, was die Natur schützt. Resonanz auch zu mir selbst im Sinne der eigenen Fürsorge. Was tut mir gut? Und ich glaube, dass sich ganz vieles über dieses in Resonanz und in Beziehung und in Kontakt gehen ereignet. Und das ist für mich das Leben. diese Ereignisse, die ich gar nicht vorhersehen kann, aber wo ich Räume anbieten kann und auch antworten kann.
Wow. Ja, ich stelle mir jetzt dazu vor, wie ich mir darüber Gedanken mache unter den Polarstern des Nordens und vielleicht ja auch, wenn ich mal Polarsterne hier in Kiel sehe. Wenn jetzt der ein oder andere sagt, Mensch, ich kann mich einbringen, ich kann diese Themen, die, ne, wir haben über die Zahl gesprochen, 800 Millionen Menschen auf der Welt hungern, ich möchte mich dort einbringen, zumindest finanziell oder vielleicht auch mit diesen Themen beschäftigen, wo kann ich da mich hinwenden? Wahrscheinlich im Internet auf eine Webseite oder wie kann ich mich da einbringen?
Genau, wenn du Boot für die Welt angibst zum Beispiel, ne, es gibt ja viele NGOs, die das machen, dann findest du das ganz schnell. Und ich glaube, das bewahrt mich auch, um den letzten Satz noch zu vervollständigen, vor Vereinsamung und Verbitterung. Oder Hass.
Okay.
Ja, also indem ich mich einlasse auf Menschen und auch, ich sag mal, gütige Antworten bekomme, ohne dass ich sie vielleicht erwarte oder auch vielleicht eine Wärme spüre, die ich so noch nie erlebt habe, dann glaube ich, kann es mich auch verändern. Die größte Gefahr ist, glaube ich, zu vereinsamen und in eigenen Gedanken zu sein, die mich irgendwie runterziehen. Ich glaube, man muss sich da in Sicherheit bringen vor solchen Schaden und da auch ein eigenes gutes Schutzkonzept haben.
Mhm.
Ja.
Großartig.
Mhm.
Ja, das bringt uns, ich könnte noch Stunden weiter mit ihm reden. Und das Interessante ist, es geht wirklich, also die Zuhörer wissen ja gar nicht, dass wir hier am späten Abend sitzen, aber es ist großartig, dass du dir die Zeit genommen hast und ich finde das super spannende Themen und man denkt immer so, naja, Brot für die Welt und das, wir müssen für die Hungernden spenden, was ja auch alles richtig ist, aber was da für Themen dahinter stecken, danke, dass du uns das so ein bisschen aufgefächert hast, dass wir das so ein bisschen verstehen dürfen, wie komplex eigentlich diese Hilfe ist, die ihr dort bietet, mit Brot für die Welt. Und wenn die Zuhörer sagen, ich bin ja gar nicht im Advent in der Kirche, dass ich da was irgendwo reinwerfen kann, schaut euch das mal an. Es gibt auch viele coole Hinweise auf der Webseite, was man dort finden kann. Auch dieses Projekt Klimasale, da kann man auch mal eingeben im Internet. Also ganz spannende Sachen, was ihr dort macht. Ja, also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Thorsten.
Und ich danke dir.
Weiterhin alles Gute. Genau. Ja. Und viel Erfolg bei dem, was Gutes bewirken, was du mit Sicherheit machst und was, wie man das aus deinen Worten auch hört, sehr befriedigend sein kann.
Ja, ist es. Ja, vielen Dank.
Danke dir, lieber Thorsten. Ja.
Und das war wieder eine Folge von Keine heiße Luft. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit Thorsten dieses Interview aufzunehmen. Ich hoffe, es hat dir auch gut gefallen und es hat dich ja ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Und wenn du diesen Podcast magst, dann bewerte ihn gern auf iTunes, bei Spotify. Und teile diesen Podcast bitte unbedingt mit deinen Freunden. Gib deinen Freunden einen Tipp, schick ihnen eine WhatsApp-Nachricht, whatever. Und mach auf unseren Podcast aufmerksam. Das würde uns sehr, sehr helfen, sage ich schon. Ich rede manchmal zu viel. Ja, und wenn du denkst, Mensch, ich habe da einen spannenden Gast, den ihr unbedingt mal einladen müsst, oder du selbst hast vielleicht spannende Dinge zu erzählen, dann melde dich gerne einfach unter der E-Mail-Adresse info@keineheißeluft.de. Alle Informationen und Links findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuschauen und dir alles Gute weiterhin.